Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich begrüße ich Sie alle zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Besonderer Gruß gilt unseren Tauffamilien, der Familie Haser mit Noel, der heute getauft wird, und die großen Brüder sind auch dabei, und der Ben und der Max, und die Familie Kaub mit Alisa. Und der große Bruder Noah ist auch dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass wir miteinander diese Taufe feiern. Der Beginn der Karwoche ist heute mit dem Palmsonntag. Und der Wochenspruch für heute, der lenkt unseren Blick auf diese Karwoche. Da heißt es im Johannesevangelium: Jesus, der Menschensohn, muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist die Perspektive für unser Leben. Dass wir Leben geschenkt bekommen, das nicht mal aufhört, wenn wir sterben, wenn wir Jesus vertrauen. Und ich wünsche uns, dass wir heute Morgen angerührt werden davon, dass wir einen Gott haben, der uns Leben schenkt. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander ein Psalmgebet sprechen, Psalm 57 unter der Nummer 728. Wir beten es im Wechsel in ganzen Versen. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Verzehrende Flammen sind die Menschen und ihre Zungen scharfe Schwerter. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns heute schenkst. Wir danken dir, dass wir am Morgen aufstehen können, dass wir arbeiten können in unserem Leben und Dinge tun. Das ist nicht selbstverständlich. Herr, und jetzt danken wir dir, dass wir Gottesdienst feiern können. Du selber bist jetzt da. Es tut gut zu wissen, dass du uns ganz genau kennst. Du weißt, ob wir heute fröhlich sind oder traurig, ob wir vielleicht fröhlich und zuversichtlich in die Zukunft schauen oder ob uns manches Angst macht. Du bist jetzt da und wir dürfen hier sein in deiner Gegenwart, mit allem, was uns bewegt. Wir legen dir unser Leben in die Hände. Wir vertrauen dir das an, was uns beschäftigt. In der Stille sagen wir es dir. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille.
Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. In unserer Mitte sind Noel Haser und Alisa Kaub. dass sie nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft werden. Zwei Taufsprüche haben sie sich ausgewählt als Familie. Noels Taufspruch steht in Psalm 91,11. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und der Taufspruch von Elisa steht im ersten Buch Mose. Der Herr wird deinen Weg segnen und dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Eigentlich hat man es ja nicht so gern, wenn jemand was befiehlt. Im Taufspruch von Noel heißt, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Wahrscheinlich geht es euch Kindern alles so, dass es euch nicht so gefällt, wenn die Mama euch sagt, jetzt räumst mal dein Zimmer auf. Was befohlen, bekommt man nicht so gern. Das ist auch bei uns Erwachsenen so. Der Taufspruch von Noel sagt nun, dass jemand seinen Engeln befiehlt, uns zu behüten, nämlich Gott. Warum heißt es hier, Gott befiehlt seinen Engeln? Damit wird uns wahrscheinlich ganz deutlich eins vor Augen gestellt. Gott meint es sehr ernst damit, dass seine Engel uns behüten sollen. Gott will, dass das auf jeden Fall geschieht. Sein Befehl gilt. Und dieser Befehl ist was ganz anderes, als wenn wir was befohlen bekommen. Bei uns ist es ja so, wenn jemand uns was befiehlt, dann ärgert es uns vielleicht manchmal. Dann möchte man das nicht machen. Wenn Gott seinen Engeln befiehlt, dann braucht uns das nicht zu ärgern, sondern ganz im Gegenteil. Dann kann es uns weit ums Herz werden lassen. Ganz zuversichtlich und gelassen können wir dann durchs Leben gehen. Denn wenn Gott alles dafür tut, sogar seinen Engeln befiehlt, dass wir behütet werden, wie getröstet können wir dann durchs Leben gehen. Und das ist es, was heute Noel gesagt wird in seinem Taufspruch. Du sollst behütet durch dein Leben gehen, weil Gott es befohlen hat. Und behütet, das meint nun gewiss nicht, dass nichts Schlechtes im Leben kommt. Bei uns allen gibt's Dinge, die uns traurig machen. Kummer kennt jeder von uns und manche Enttäuschung bleibt. Gott behütet uns, das meint nicht, dass alles gut wird im Leben. Nein, Gott behütet uns, das meint, Gott behütet unsere Seele davor, kaputt zu gehen. Gott behütet uns davor, dass wir am Leben vorbeileben, dass wir am Sinn des Lebens vorbeileben. Was für ein guter Wunsch für unseren kleinen Buben, dass Gott seinen Engeln befiehlt, dass er das Leben entdeckt, dass er nicht am Leben vorbeilebt, sondern den Sinn des Lebens findet. Und vom Weg durchs Leben redet ja auch der Taufspruch von Alissa, dass Gott den Weg segnen wird und den Engel vorausschickt, damit diese Lebensreise gelingt. Was können wir ihr mehr wünschen als das, dass ihr Leben gelingt und dass sie einen gesegneten Weg geht? Ein tiefes Vertrauen spüren wir in diesem Taufspruch, dass Gott wieder seinen Engel, wieder ist vom Engel die Rede, mitschickt durchs Leben. Und das heißt doch eigentlich, Gott geht selber mit auf diesem Lebensweg. Und wenn Gott mitgeht, dann gelingt diese Reise. Und das meint wieder nicht, dass alles gut geht im Leben. Wir wissen, auf jedem Lebensweg gibt es schwere Wegstrecken. Und wahrscheinlich wird es ihr auch so gehen, dass manche Tage in ihrem Leben nicht einfach sein werden. Auch wenn man als Eltern dem Kind immer wünscht, dass alles gut und glatt geht. Entscheidend ist nicht, dass alles glatt geht. Entscheidend ist, dass Gott mitgeht. Und dieser Gott ist nicht irgendwo fern, weit weg, sondern in Jesus ist er Mensch geworden. In Jesus ist er den Weg durchs Leben gegangen bis in den Tod. Jesus ist am Kreuz gestorben, um alles auszuhalten, was auf unserem Lebensweg nicht in Ordnung ist. Er steht ein für uns. Wie gut, wenn uns das versprochen wird, dass einer einsteht für unsere Fehler. Das ist es, was Jesus tut. Und in der Taufe sagt Jesus einem Kind oder jedem, der getauft wird, ich will einstehen für dich. Ich will dich behüten. Ich will dich auf deinem Weg begleiten. Und das ist es, was unseren beiden Taufkindern heute versprochen wird, dass Jesus ihnen sagt, ich habe meinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Ich will dich begleiten und nicht allein lassen. Und liebe Gemeinde, ich habe das Gefühl, dass diese beiden Taufsprüche eigentlich eine Einladung an uns alle sind, dass wir diesem Gott vertrauen, der in Jesus Mensch geworden ist, dem es so ernst ist, uns zu behüten, dass er sogar seinen Engeln befiehlt, dieser Gott, der uns auf der Lebensreise begleitet. Und wenn wir jemand vertrauen können, dann wohl ihm. Amen. Und jetzt singen wir ein Tauflied, was ihr Kinder gut kennt, einfach Spitze, dass du da bist, 960. Und jetzt lade ich alle ein, mitzumachen. Ihr Kinder könnt vielleicht die Bewegungen vormachen, dann trauen sich die Erwachsenen mitzumachen. 960 im roten Liederbuch, einfach Spitze, die Strophen 1 bis 4.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis und erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ich bitte nun als erstes Familie Haser, mit mir an den Taufstein zu gehen. Und wenn wir neu getauft haben, dann im Anschluss Familie Kaub. Jetzt bitte ich Sie vorzukommen. Ich hoffe, dass alle Kinder was sehen, sonst dürft ihr natürlich auch ein bisschen vorkommen, dass ihr auch noch was seht.
Ja, ich will. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird, zu antworten, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen, das vollbringen. Und euer Haser, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Als Zeichen, dass Jesus das Licht im Leben und dieses Buben sein will, wollen wir seine Taufkerze anzünden. Und ich glaube, ihr habt eure auch mitgebracht. Dann dürft ihr eure jetzt auch anzünden und dann stellen wir die Taufkerze wieder hier hin und eure Kerzen stellen wir wieder auf der Altar. Und jetzt heften wir noch das Blatt vom Noel an den Baum und ich glaube, dass da vielleicht auch einer
von den Geschwistern machen, oder? Macht ihr? Es ist gut, wenn man Brüder hat, die für einen sorgen. Klasse. Jetzt sieht es jeder. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir werden nachher dann für Noel beten. Und ich bitte Familie Kaub, zu mir an den Taufstein zu kommen. Ganz viele andere Taufkerzen von allen Kindern, die getauft sind und dabei sind. Und ihr zündet es am besten auch mit an und stellt es wieder auf den Altar. Und die Kerze von der Heiligen Sache stellen wir hier auf den Taufstein. Wenn Sie es nachher sehen, ein wunderschönes Bild. Ich glaube, das ist Premiere. So viele Taufkerzen hat man noch nie da vorne. Ein eindrückliches Bild für das, was Jesus sagt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, wird das Licht des Lebens haben. Bevor Sie wieder hinsitzen, möchte ich Sie bitten, noch das Blatt an den Baum zu heften. Und ich glaube, da ist auch gut, dass ein großer Bruder dabei ist und ein Papa, die können das hinheften. Wir wollen jetzt für die beiden Familien beten. Ich bitte diejenige aus der Familie Kaub, die das Gebet sprechen wird, nach vorne zu kommen und bitte sie als Gemeinde aufzustehen.
Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Alisa. Wir danken dir für die alle Begabungen und Fähigkeiten, die du in Alisa hineingelegt hast. Du hast sie zu einem einzigartigen Menschen gemacht. Du kennst sie durch und durch. Du kennst schon jetzt ihren Weg, den sie gehen wird in ihrem Leben.
Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir Alisa an. Behüte sie vor allem, was ihr schadet. Lass sie gesund und fröhlich aufwachsen. Stell ihr Menschen zur Seite, die sie begleiten und für sie da sind. Menschen, die sie so annehmen, wie sie ist. Wir bitten dich für ihre Eltern und uns Paten, dass wir gute Wegbegleiter für Alisa sind in ihrem Leben. Wir bitten dich auch für ihren großen Bruder Noah, behüte ihn auf seinem Lebensweg und lege deinen Segen auf ihn. Herr, wir bitten dich für uns alle. Lass uns Menschen sein, die dir vertrauen. Amen.
Herr, unser Gott, wir danken dir auch für Noel. Wir danken dir, dass du die drei Buben der Familie Haser geschenkt hast. Wir danken dir für Ben und Max. Herr, wir bitten dich für alle drei, dass du sie behütest auf ihrem Lebensweg. Wir bitten dich für ihre Eltern und Paten, dass du ihnen Kraft und Liebe gibst, dass sie diese Kinder gut begleiten können. Herr, du hast deinen Engeln befohlen, Noel zu behüten. Und wir bitten dich, dass er das erfährt auf seinem Lebensweg, dass er begleitet ist und behütet. Wir bitten dich, dass er selber zum Vertrauen zu dir findet, dass er entdeckt, wie geliebt er von dir ist. Herr, wir bitten dich für die ganze Familie, für alle, die zu dieser Familie gehören. Begleite sie und segne sie. Hüll du alle in deinen Frieden ein. Und wir bitten dich für uns alle, dass wir dir vertrauen, weil du deinen Engeln befohlen hast, uns zu behüten. Amen. Und jetzt singen wir nochmal miteinander als eines der Tauflieder 931 aus dem Roten Liederbuch, Vergiss es nie.
Ganz egal, ob du dein Leben
Liebe Gemeinde, wir hören jetzt auf einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Dieser Abschnitt führt uns schon in die Karwoche hinein, in dieses Thema, dass Jesus leidet und stirbt. Da heißt es in Kapitel 18, ab Vers 28, da führten sie Jesus vom hohen Priester Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passahmahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sagten zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich nicht gefangen werde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, ja, bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden, spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Was ist Wahrheit? Das ist die große Frage von Pilatus. Was ist Wahrheit? Da steht Jesus vor ihm und er soll ein Urteil fällen. Aber Jesus ist so anders, als es Pilatus bisher gewohnt war. Da gab es manche damals, die König sein wollten, die einen Aufstand anzettelten und gegen die Römer kämpften. Und alle hat Pilatus immer niedergemacht. Man weiß aus antiken Quellen, der Pilatus war einer, der hat nicht lang gezögert. Wenn ihm jemand krumm kam, hat er den aus der Welt schaffen lassen. Bei Jesus ist es anders. Da zögert dieser Pilatus. Was ist Wahrheit? Typisch Römer, möchte man sagen. So kann nur ein Römer in Israel fragen, was ist Wahrheit? Denn für die Römer war klar, es gibt verschiedene Wahrheiten in der Religion. Da hatten die Juden ihren Glauben und die Römer hatten ihre Götter, die Griechen hatten ihren Olymp. Wer kann schon sagen, was wahr ist? So haben es die Römer damals gedacht. Und eigentlich ist es ja ganz modern. Was ist Wahrheit? Ich denke an eine Talkshow im ZDF, Aspekte. Die kam am Freitag und da ging es um Glauben und Religion. Die Reformationsbotschafterin Margot Kessmann war dabei und sie hat gesagt, sie als Christin habe ihre Wahrheit und andere hätten halt eine andere Wahrheit. Es ging an diesem Abend darum, dass man Wahrheit nicht mit Gewalt aufdrücken darf. Und das ist ja auch gewiss richtig. Religion und Wahrheit darf nicht mit Gewalt aufgedrückt werden. Und da haben sich die christlichen Kirchen in den vergangenen Jahrhunderten nicht mit Ruhm bekleckert. Auch nicht die evangelische. Aber ich frage mich, wenn wir uns dagegen wenden, Gewalt auszuüben und zu unterdrücken, wenn es um Wahrheit geht, soll ich dann auch aufgeben, um Wahrheit zu ringen? Was ist Wahrheit? Das ist doch eine Frage, auf die wir eine Antwort finden müssen. Pilatus zumindest scheint von den Worten von Jesus berührt worden zu sein. So berührt war er, dass er kein schnelles Urteil damals gesprochen hat, sondern er hat ein Gespräch mit Jesus begonnen. Ein Gespräch darüber, was Wahrheit ist. Wahrheit bedeutete damals im jüdischen Denken nicht nur der Unterschied von falsch und richtig, sondern Wahrheit bedeutete, es gibt was, worauf ich mich verlassen kann. Wenn Jesus von Wahrheit spricht im Hof des Pilatus, dann meint er damit, Pilatus, was trägt dein Leben wirklich? Was ist es, worauf du dich verlassen kannst? Um mir vorzustellen, was Wahrheit bedeutet, denke ich an einen Familienausflug letztes Jahr Wir sind mit der Familie ins Moor bei Kaltenbronn gefahren. Vielleicht kennen das manche. Da gibt's so Holzbohlenstege, die über das Moor führen, und links und rechts muss man aufpassen, dass man nicht ins Moor fällt. Das ist ein Bild für mich, was Wahrheit heißt. Wahrheit heißt, es gibt was, was mein Leben trägt und was mich davor bewahrt, irgendwo zu versinken. Was ist Wahrheit? Diese Frage rührt daran, was denn unser Leben trägt. Und nach Wahrheit sehnen wir uns alle wahrscheinlich irgendwie. Wir sehnen uns doch nach wahren Beziehungen. Wir sehnen uns danach, dass es Menschen gibt, auf die wir uns verlassen können. Wir sehnen uns nach wahrer Freundschaft oder nach wahren Gesprächen, wo ich weiß, es belügt mich einer nicht. Und wie ist es mit dem Glauben? Wonach sehnen wir uns da? Wie ist es mit der Wahrheit? Oder, um es mit Goethes Faust zu sagen, mit der Gretchenfrage, da heißt es, wie hältst du es mit der Religion? Was ist Wahrheit in Sachen Glauben und Religion? Dieser Pilatus scheint von der Frage umgetrieben zu sein, als Jesus vor ihm steht, was ist jetzt Wahrheit? Worauf kann ich mich verlassen in meinem Leben? Und Jesus? Jesus hält ihm damals keine lange Rede. Er setzt ihn auch nicht unter Druck und sagt, du musst das glauben und das und das und das. Nein, Jesus spricht mit dem Pilatus so, dass er sein Herz anrührt. Es ist mir, als ob Jesus diesem Pilatus damals eine Tür aufgemacht hat und dass er sagt, Pilatus, geh durch diese Tür und mach dich auf der Suche nach der Wahrheit. Lass dich darauf ein, zu fragen, was wahr ist. Lass dich auf diesen König ein, der vor dir steht, auf diesen Jesus, der so anders ist als alle Menschen, die du bisher kennengelernt hast. Und liebe Gemeinde, mir kommt so vor, als ob Jesus nicht nur damals diese Tür aufgemacht hat für den Pilatus, sondern uns heute. Dass er uns die Tür heute Morgen aufmacht und sagt, mach dich auf der Suche nach der Wahrheit. Vielleicht gleichen wir manchmal dem Pilatus, weil wir auch zweifeln, weil wir uns fragen, was ist denn wahr? Oder vielleicht haben wir auch unsere feste Glaubensüberzeugung schon längst gefunden. Wie es auch ist, Jesus öffnet uns heute Morgen die Tür und sagt, entdeck die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über dein Leben. Wie hat Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Da fragt ihn Pilatus, bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wenn Jesus damals von Wahrheit spricht, dann meint Wahrheit nicht irgendwas, sondern jemand. Eine Person meint das. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Im Glauben geht es also nicht um irgendwelche Überzeugungen, um irgendwelche Lehren, die man halt glauben muss, wo man halt was für wahr halten muss. Im Glauben geht es schlicht und einfach um eine Person, nämlich um Jesus. Dass Jesus wahr ist. Dass es wahr ist, was er behauptet, nämlich, dass er von Gott kommt auf diese Welt. Dass er ein König ist, auch wenn seine Krone aus Dornen geflochten ist und auch wenn sein Thron ein Kreuz ist, wo dann drüber steht, König der Juden. Was ist Wahrheit? Was ist die Wahrheit über Gott? Die Wahrheit über Gott weiß wohl nur einer, nämlich Jesus. Weil in ihm Gott selber hineingekommen ist in eine Welt, die ihn verloren hat. Hineingekommen in eine Welt, die gar nicht mehr weiß, wer Gott ist. Und dass ich mir das jetzt besser vorstellen kann, wie das Jesus wohl meint mit der Wahrheit, denke ich an ein Bild aus der Natur. Dieses Bild stammt eigentlich von einem Jugendevangelisten, Thorsten Hebel. Aber es ist ein Bild, was wir hier kennen. Vielleicht haben Sie schon mal einen Ameisenhaufen gesehen. Oder die Kinder, die da sind, die Konfis, einen Ameisenhaufen kennt ihr. Einen Ameisenhaufen vielleicht in der Nähe von Schopfloch. Und stellen wir uns vor, dieser Ameisenhaufen, da wuseln alle Ameisen umher. Und da gibt's einen Oberförster, der bei den Ameisen steht und aufpasst. Und der Oberförster weiß eins, was die Ameisen nicht wissen, nämlich, dass da bald eine Straße kommt und dieser Ameisenhaufen platt gemacht wird. Und dann versucht der Oberförster, die Ameisen zu warnen. Und er schreit, liebe Ameisen, passt auf, aber die verstehen ihn ja nicht. Und die wuseln durch ihren Ameisenhaufen. Und der Oberförster, das stellen wir uns vor, hat nur eine Möglichkeit, die jetzt zu warnen und zu retten, indem er, was eigentlich gar nicht geht, zu einer Ameise sich verwandelt. Stellen wir uns also vor, da kommt er als Ameise unter Ameisen und erzählt ihnen, dass da ein Bagger kommt und alles platt macht. Jetzt verstehen ihn die Ameisen, aber es glaubt ihm keiner. Alle wuseln weiter und hören ihm nicht zu. Und dann bleibt eine Ameise stehen und fragt ihn und sagt, ja, wer bist du eigentlich? Und dann sagt er, ja, ich bin der Oberförster. Dann tippt sie an ihre Stirn und sagt, ja, ja, der Oberförster. Ein Bild für unser Leben. Gott kommt aus seiner Welt und wird Mensch. Jesus lebt als Mensch und leidet als Mensch und stirbt. Er kommt, um uns vor dieser großen Gefahr zu retten, dass wir unser Leben an die Wand fahren. Dass wir untergehen in dem, was uns fertig macht. In Jesus kommt Gott selber. Aber die, die er retten will, die rufen dann, kreuzige ihn. Hier ist was zu spüren davon, dass Jesus ein König ist, der ein Reich hat, das nicht von dieser Welt ist. Nicht mal seine Wunder haben damals wohl einen solchen Eindruck hinterlassen, dass er willkommen war auf der Welt. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit über Gott ist die, dass er es aushält, verkannt zu werden, ausgelacht zu werden, geschlagen und getötet zu werden. Die Wahrheit ist, dass wir einen Gott haben, dem wir so unendlich wichtig sind, dass er alles tut, nur um uns zu retten, um eine Welt zu retten, die ihn verloren hat. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Jesus ein König ist, ein König, der unsere Welt in der Hand hält. Nur weiß das unsere Welt nicht. Vielleicht, weil Gott nicht so offenkundig eingreift, weil er die Folterknechte nicht aufhält, weil er diese Bombenanschläge nicht aufhält und den Krieg in Syrien oder im persönlichen Leben, weil Gott vielleicht uns manchmal nicht beschützt, weil wir Dinge erleben, die uns ein Leben lang begleiten. Und dennoch ist es die Wahrheit, die ein Jungscharlied so ausdrückt, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und liebe Gemeinde, ich möchte es ganz persönlich sagen. Mich trösten diese Worte, die Jesus hier sagt zu Pilatus. Du sagst es, ich bin ein König. Wenn wir die Bilder aus Stockholm sehen von diesem Anschlag und wenn wir die Nachrichten aus Syrien hören, dann kann es einem Angst und Bange werden. Und ich sage es persönlich, als Vater frage ich mich schon, in welch einer Welt werden meine Kinder mal leben? Wie sehr tröstet es mich, dass Jesus hier sagt, ich bin ein König. Wie sehr tröstet es mich, dass dieser König Jesus unsere Welt in der Hand hat, heute und morgen und für immer. Und dass er am Ende kommen wird, um die Welt neu zu machen. Was ist Wahrheit? Die Geschichte von Pilatus öffnet uns eine Tür, dass wir die Wahrheit über Gott entdecken und die Wahrheit über uns selber. Da wird ganz am Ende von Barabbas erzählt, von diesem Räuber, wahrscheinlich einer, der gegen die Römer gekämpft hat. Und dann wollen die Menschen den Barabbas frei haben und Jesus soll sterben. Diese bewegende Szene mit Jesus und Barabbas ist ein Bild für unser Leben. Ein Bild für die Wahrheit über uns. Barabbas lebt, weil Jesus an seinen Platz tritt. Seine Stelle nimmt er ein. Und das ist es, was am Kreuz geschieht, dass Jesus unseren Platz einnimmt. Dass er für uns eintritt. Denn die Wahrheit über unser Leben lautet doch schlicht und einfach, wir sind nicht die, die wir gern sein wollen. Wir bleiben oft hinter dem zurück, was wir uns vornehmen. Wir werden schuldig aneinander. Und es ist doch eigentlich die alltägliche Wahrheit und Erfahrung, dass jeder für sich selber einstehen muss. Wenn ich in meinem Büro, in meinem Amtszimmer meine Predigt schreibe oder alles Mögliche, dann erlebe ich oft live die Fußballspiele meiner Kinder im Garten. Und da ist es oft die große Diskussion, wer hat jetzt den Ball ins Ausgeschossen? Wer war der Letzte, der den Ball berührt hat, bevor er die Latte nur berührte? Ist der schuld, der den Ball abgegeben hat oder der, der ihn nicht richtig angenommen hat? Und im Zweifel war es immer der andere. Im Leben geht es um mehr als um ein Fußballspiel, aber das Prinzip ist doch immer dasselbe, oder? Das Spiel auf dem Rasen oder das Spiel des Lebens. Es geht doch immer darum, ich muss für meine eigenen Fehler einstehen, aber im Zweifel war es lieber der andere. Der Barabbas hat im Hof des Pilatus eine Erfahrung gemacht, die er wohl nie mehr vergessen hat, dass ein anderer für ihn einsteht, für sein Leben. Was hier geschieht, ist ein Bild für das, was im Sterben von Jesus passiert. Jesus nimmt unseren Platz ein, an unsere Stelle tritt er. Martin Luther hat mal gesagt, er ist der größte Mörder und Dieb und Ehebrecher und Schurke, es gibt nie einen größeren als ihn. Und damit hat er nicht den Pilatus gemeint und nicht den Barabbas, sondern Jesus. Martin Luther stellt so ganz provozierend vor Augen, dieser Jesus tritt an unsere Stelle, unseren Platz nimmt er ein. Er tritt an die Stelle derer, die schuldig werden. Jesus nimmt den Platz ein für Schurken und Ehebrecher und für ganz normale Menschen wie uns. Da können wir wahrhaftig werden an diesem Kreuz von Jesus. Hier ist der Ort, wo ich zugeben kann, dass ich's war und nicht nur die anderen. Und was für eine Last kann dann abfallen, wenn ich merke, er steht ein für mich. Was für eine Last kann abfallen, wenn ich endlich die Wahrheit zugeben kann. Auch die Wahrheit über mich selber. Und dann wird diese Wahrheit uns nicht um die Ohren gehauen, sondern dann ist es, als ob uns der liebevolle Blick des Königs trifft. Und dieser König sieht uns an und sagt, ich für dich. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir einen Gott haben, der unseren Platz einnimmt. Und das ist wirklich etwas, was unser Leben tragen kann. Das sind die Holzbohlen, im Bild gesprochen, die über das Moor führen. Wo ich manchmal nicht mehr weiß, was ich glauben soll und wem ich vertrauen kann. Das ist die Wahrheit, dass ich diesem Gott vertrauen kann. Was ist nun Wahrheit? Das Johannesevangelium hat vielleicht eine ganz schlichte Antwort. Die Wahrheit ist er, Jesus. Amen. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben und wir ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir sind auf der Suche nach Wahrheit, nach etwas, was unser Leben trägt. Und nun sagst du uns, dass du die Wahrheit bist. Und wir bitten dich, dass wir die Erfahrung machen, du trägst uns. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen ein Lied, das davon erzählt, dass Jesus für uns stirbt. 546. Eines wünsche ich mir vor allem anderen Strophen 1 bis 4. Wir beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr Jesus Christus, wir sind auf der Suche nach Wahrheit. Vielleicht zweifeln wir manchmal und fragen, was ist denn Wahrheit? Und du bist es, der uns sagt, dass du die Wahrheit bist, der unser Leben tragen kann. Mit allen Zweifeln und allem, was zu uns gehört. Das ist die Wahrheit, dass du gekommen bist, um für uns einzustehen. Und darum können wir selber wahr werden. Zu dem stehen, wer wir sind. Und darum kann etwas neu werden bei uns. Und wir bitten dich, dass wir davon getragen sind, von dieser Zuversicht und diesem Vertrauen, dass du die Wahrheit bist. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du der König über unsere Welt bist und zugleich spüren wir oft etwas davon, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist. Wir sehen, wie Menschen leiden und sterben. Wir stehen hilflos vor dem Krieg in Syrien, vor den anderen Konflikten und Kriegen unserer Welt. Herr, wir können dir nur unsere Welt in die Hände legen und dich bitten, erbarm du dich. Hilf, dass Frieden wird. Hilf, dass Menschen genug zu essen haben. Und berühr du überall auf der Erde Menschen mit deinem Evangelium, dass sie erkennen, du bist die Wahrheit und du bist es, der ein Leben tragen kann. Und alles, was uns bewegt und beschäftigt, das vertrauen wir dir jetzt an mit den Worten, die du selber uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, noch einmal Platz zu nehmen. Wir singen unser Monatslied aus dem Roten Liederbuch 865. Herr, dein Name sei erhöht. Thank you. Ganz herzlichen Dank allen, die den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet haben. Schwitzlers, Frau Schwab, herzlichen Dank. Danken möchte ich auch fürs Opfer, was Sie dann einlegen. Es ist für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Vielen Dank. Zu einigen Veranstaltungen möchte ich noch einladen. Am Gründonnerstag findet um 19 Uhr ein Abendgottesdienst statt in neuer Form mit dem Projektchor. Wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Ganz herzliche Einladung. Am Karfreitag lade ich ein zum Gottesdienst um 9.30 Uhr mit dem Kirchenchor und mit Abendmahl. Wir feiern es mit Wein und mit Saft. So wird es am Gründonnerstag auch sein, mit Wein und mit Saft. Ich lade auch schon ein zum Passionskonzert am Samstag 18 Uhr. Es liegen Einladungszettel auf. Herzliche Einladung. Ich erinnere jetzt auch schon an die Gottesdienste an Ostern, hier um 9 Uhr mit dem Posaunenchor. Ich freue mich, dass der Posaunenchor den Gottesdienst mitgestaltet. Oder wer ganz früh aufstehen will, um 6 Uhr in Oberiflingen zum Auferstehungsgottesdienst. Jetzt wünsche ich Ihnen als Tauffamilien einen schönen Tag, liebe Familie Haser, liebe Familie Kaub. Und wir wollen Gott um seinen Segen bitten, mit dem Lied, das jetzt nicht mehr drauf gepasst hat, 421, verleih uns Frieden gnädiglich, diese Liedstrophe. Und ich bitte Sie, wenn es möglich ist, dass Sie sich dazu erheben. Geht in diesen Tag als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.